Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Ich meine, man hört es wahrscheinlich, ich mache sehr gerne sehr viel, sehr Unterschiedliches und ich mache das auch echt mit Herzblut. Mein Problem ist oft, ich habe zu viel und ich sage dann einfach ja.
Bildungsfrau Annette Holl hat eigentlich immer einen bunten Blumenstrauß an Projekten dabei. Sie ist Grundschullehrkraft, begleitet den Übergang von Kita zur Grundschule, ist Autorin, Bloggerin und Mutter von 3 Kindern. Im Kern geht es ihr in der Bildungsarbeit um Verbindung. Und in unserem heutigen Gespräch gibt sie Einblicke in ihre Arbeit in einer kleinen Grundschule im Schwarzwald, in aktuelle Buchprojekte und in ihre Tipps für mehr Selbstfürsorge. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Wir sind jetzt mitten im Sommer. Es sind Sommerferien und demnächst steht vielleicht für die einen oder anderen auch die Einschulung vor der Tür. Und ich freue mich, heute mit Annette Holl sprechen zu können, die zum Beispiel auf das Thema auch den Fokus legt. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabine. Danke, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
Gerne, gerne. Erzähl doch mal, was genau machst du im Bildungsbereich?
Ja, ich bin Grundschullehrerin seit vielen, 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 vielen Jahren. Momentan nur in Teilzeit tätig an einer kleinen Grundschule im Schwarzwald und bin da vor allem momentan zuständig für die Kooperation zwischen dem Kindergarten und der Grundschule. Also ich betreue einmal wöchentlich 2 Gruppen von Vorschulkindern, die immer eine Stunde pro Woche zu mir kommen. Und ansonsten bin ich auch noch in den anderen Klassen aktiv. Ich mache ein bisschen Deutsch, ein bisschen Mathe. Ich bin im Sachunterricht drin. Also normale Grundschullehrerin, aber auch wirklich mein Hauptschwerpunkt ist so diese Vorschularbeit.
Wie hast du denn dein Interesse an der Bildungsarbeit entdeckt und was war so dein Weg hin zum Lehramtsstudium?
Ich war ein ganz normales Grundschulmädchen, was dann damals in Baden-Württemberg die Gymnasialempfehlung erhalten hat. Und ich bin meinen Eltern dankbar. Ich komme nämlich aus einem Handwerkerhaushalt. Also ich liebe meine Eltern. Wirklich, ich bin ihnen dankbar, dass sie mich aufs Gymnasium geschickt haben, weil meine Geschwister waren da nicht. Und es war bei uns auch irgendwie nicht so, Gymnasium, ja, kannst du machen, wenn du willst. Habe ich auch gemacht. Ich bin in Tübingen groß geworden. War im Gymnasium und hatte irgendwie immer schon Freude so an Babysitten und meine Nichten gesittet. Also Kinder mochte ich irgendwie schon immer und habe mir eigentlich immer gedacht, ich werde mal Erzieherin. Ich glaube mittlerweile, das lag so ein bisschen an meiner Herkunft, dass ich so gedacht habe, Lehrerin, Handwerkerhaushalt, irgendwie weiß ich nicht. Und ich habe mein Abitur gemacht, habe das auch gut gemacht, bin dann nach dem Abitur, war ich noch als Au-pair in Paris unterwegs ein halbes Jahr und bin dann zurückgekommen und habe noch ein Praktikum gemacht in dem Kindergarten, so 3 Monate irgendwie. Und habe eigentlich schon in Paris mir überlegt und auch während des Praktikums gemerkt, dass ich, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr möchte, so für mich selber und bin dann irgendwie so auf Grundschullehramt gekommen, weil ich trotzdem diese kleinen Menschen liebe und mit diesen kleinen Menschen ganz viel zu tun haben möchte, hatte aber so das Gefühl, die Erzieherinnen haben einen wahnsinnigen Bildungsauftrag, haben wahnsinnig viel auch zu tun mit Elterngesprächen, Portfolios und Co., aber die aktive Arbeit am Tag ist ganz viel Memory spielen, ganz viel mit den Kindern gemeinsam zusammen sein und ich hatte irgendwie so für mich damals das Gefühl, ich möchte noch ein bisschen mehr für mich irgendwie mehr Input nach außen geben können. Genau, und so kam ich irgendwie zum Grundschullehramt. Ich habe in Freiburg studiert an der Pädagogischen Hochschule, war dann irgendwie während des Studiums, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, wenn man da so einer Professorin irgendwie hilft, die Studenten noch zu Tutorin, glaube ich. Genau, da habe ich dann irgendwie schon so ein bisschen rumgewuselt und ja, ging ganz ins Referendariat und bin jetzt irgendwie seit Anfang der 2000er Grundschullehrerin hier oben im Schwarzwald. Habe einmal die Schule gewechselt, genau, und bin super happy an einer kleinen Grundschule mit Familienklassen, mit offenem Unterricht, mit einem mega genialen Kollegium. Ich möchte hier nie wieder weg.
Und wenn du sagst klein, was heißt denn klein? Wie viele
Also wir sind
Schülerinnen und Schüler habt ihr?
aktuell 34 Schüler, zwei Klassen, zwei Familienklassen, also Erstklässler, Zweitklässler, Drittklässler, Drittklässlerinnen, Viertklässler, Viertklässlerinnen, alles zusammen. Plus auch wirklich eine super Vernetzung eben mit dem Kindergarten. Also zum einen diese wirklich wöchentliche Kooperation, die ich mache. Und die Kindergartenkinder im letzten Kindergartenjahr können, wenn sie möchten, an drei Vormittagen in der Woche in der ersten Stunde auch freiwillig zu uns kommen und schon ein bisschen schnuppern und auch eigene Sachen bearbeiten oder einfach mal so gucken, wie Schule so ist. Wir machen auch Aktionstage mit dem Kindergarten. Also kleine Schule mit Wow-Effekt, sage ich mal. Wir sind auch nur drei Lehrerinnen plus Rektor. Und eine FSJ, also wir sind wirklich sehr klein, aber machen im Kleinen ganz viel Großes.
Ja, Wahnsinn. Also das ist ja wirklich ein großer Unterschied jetzt zu dem Einblick, den Tanja Köntop mir neulich gegeben hat in einer anderen Podcast-Folge hier mit einer wirklichen Stadtteil-Brennpunkt-Grundschule. Was sind denn bei euch so besondere Herausforderungen? Was für, ich sag mal, Klientel habt ihr auch? Also welche, ne, was und womit kommen die Kinder so zu euch?
Also wir sind sehr ländlich. Ich sage mal, wir haben so diese Standard-Normalo-Kinder. Wir haben eine Elternschaft, wo die meisten Familien auch noch Mama und Papa zu Hause haben. Dennoch haben wir auch nicht mehr die Idylle, die ich noch vor 20 Jahren hier in meinem Schwarzwalddorf hatte. Wir haben natürlich mittlerweile auch Kinder mit Migrationshintergrund. Wir haben Kinder aus anderen Familienverhältnissen. Es ist jetzt gerade irgendwie schwierig für mich, Probleme zu benennen, weil wir versuchen eigentlich durch unsere Unterrichtsform, also wir arbeiten in Deutsch und Mathe komplett im offenen Unterricht, also komplett im Plansystem. Wir arbeiten ohne Noten, in Anführungszeichen. Wir machen Zeugnisse, die sind aber eigentlich im Schrank. Also wir haben zwischen den einzelnen Ferienabschnitten bieten wir immer ein Elterngespräch an, beziehungsweise ist eigentlich nicht nur ein Angebot, sondern es sollte so statt. Also wir sind sehr, sehr eng vernetzt mit den Eltern. Wir haben mehr Elterngespräche als diese zwei vorgesehenen. Natürlich schreiben die Kinder auch Tests, aber die schreiben sie einfach, wenn sie fertig sind mit ihrem Themenbereich, schreiben die Kinder ihren Test. Also wir haben einen sehr offenen Unterricht, der es uns auch ermöglicht, dann eben diese besonderen Kinder, diese anderen Kinder einfach relativ einfach mit zu integrieren.
Also es klingt für mich so, als wenn die Herausforderungen
Wir freuen
zwar da
uns
sind,
richtig.
aber die
Also
sind nicht so geballt, sondern ihr seid einfach nah dran an den Kindern und Familien und könnt sie auch gut unterstützen und begleiten.
genau, und wir haben natürlich in Summe bei 34, haben wir natürlich nicht 24 besondere Kinder, sondern vielleicht nur fünf und können dann auf unseren Autisten oder können auf unser früher eingeschultes Kind ganz anders eingehen, weil wir zum einen weniger Menschen sind, also weil es zum einen insgesamt in der Klasse weniger Kinder sind und weil wir durch unseren offenen Unterricht auch andere Strukturen haben. Wir können auch einfach ein Kind dann mit rausnehmen. Wir haben auch, also wir sind oft auch sogar doppelt besetzt, sprich, wir sind zwei Lehrkräfte drin und einen nimmt sich dann die zwei Besonderen und kann die wirklich adäquat dann auch fördern, schrägstrich fordern. Also ist mir auch wichtig zu sagen, wir haben natürlich auch Kinder, die am oberen Limit ticken, aber durch unseren offenen Unterricht können wir die auch gut erreichen. Die arbeiten dann ihre Sachen einfach schneller durch. Also bei uns in Baden-Württemberg sind noch nicht Sommerferien. Wir haben noch 5 Wochen und viele Erstklässler bei uns sind jetzt einfach schon fertig und machen die Zweitklässler-Sachen. Also dadurch entstresst sich der Unterricht für die Schnelleren. Die machen einfach weiter und die Lehrkraft kann einfach zu denen, bei denen bleiben, die im normalen Tempo sind oder noch hinterher. Also ich glaube, dass dadurch eben diese Problemkinder nicht so lange in ihrem Problem, das Problem bleibt nicht so lange ein Problem, sondern wir nehmen es wahr und können besser agieren, damit aus dem Problem was Normales wird. Das Kind ist dann einfach so. Also wir freuen uns fast schon, wenn irgendwie von außen eine Anfrage kommt, oh, wir haben hier und da und dort Probleme, könnte unser Kind nicht vielleicht bei euch? Also wir haben jetzt zum Beispiel Im März kamen und im April kamen einfach Kinder. Der Kindergarten war nicht mehr der richtige Ort und die sind jetzt einfach im März bzw. April zu uns gekommen. Wir wissen aber nicht, ob die jetzt die Grundschule in 3,5 oder in 4,5 Jahren durchlaufen. Aber in Absprache mit den Eltern war für alle klar, Kindergarten ist nicht mehr der Ort, aber die Schule wäre jetzt eigentlich gut. Und wir haben die jetzt aufgenommen. Also bei uns ist diese frühere Einschulung unterm Jahr einfach auch möglich, aber auch dem Unterricht geschuldet, der natürlich so offen läuft. In einer Standard-ersten Klasse wäre das Kind jetzt heillos überfordert, weil die anderen natürlich hätten schon die Buchstaben, die könnten schon lesen. Was mache ich? Bei uns funktioniert das relativ einfach. Die sind jetzt einfach mit dabei und machen ihr's.
Also das ist ja echt total spannend, weil es klingt ja wirklich so, wie es idealerweise sein sollte. Ja.
Ja, und ich möchte es hinausrufen, die Grundschule Wutach macht es einfach super. Ich grüße meine Kolleginnen, ich habe es euch versprochen, wir machen das wirklich gut. Ja, wir versuchen es ideal zu machen. Ja.
Und also wie lange macht ihr das schon so oder wann habt ihr überlegt, wir müssen da mal irgendwie flexibler werden, offener werden oder war das schon so, als du zu der Schule kamst?
Meine älteste Tochter ist 15. Und als ich damals aus der Elternzeit kam, also vor 14 Jahren, habe ich an diese Schule gewechselt. Und da war die Schule gerade im Umbruch. Da war die, also mein, der, es kamen noch andere Schulleiter, aber der Schulleiter von damals, also ich sag mal so 18, 20 Jahre, der hat es damals auf den Weg gebracht. Der hat es einfach mit einer Klasse begonnen. Hat es damals, als ich dort war, war die vierte Klasse noch eine homogene Klasse, einfach klassisch vierte Klasse. Und dann hat er von unten die Klassen einfach nachrücken lassen und immer mehr kombiniert, bis dann wirklich diese 1-4 Struktur da war, alle zusammen. Also Erst- und Viertklässler sind in den ersten 3 Stunden in Deutsch und Mathe immer komplett bei uns zusammen und die Nebenfächer sind dann kombiniert 1, 2, 3, 4. Also mittlerweile muss man sagen, wäre es natürlich auch durch diese immer geringer werdende Schülerzahl, die natürlich dem ländlichen Raum geschuldet ist, hätten wir zwangsläufig irgendwann kombinieren müssen. Also um uns rum sind sehr, sehr viele Schulen so in dieser Kombiniererei. Aber es ist echt wichtig, wir betonen immer wieder, wir haben uns freiwillig schon kombiniert, bevor es Pflicht war, weil wir einfach um diesen Wert dieser Kombiniertheit wissen. Und wir wollen es nicht mehr anders. Also selbst bei uns kommen jetzt 21 Erstklässler. Wir machen keine reine erste Klasse. Wir integrieren die in die Familienklassen. Also weil es uns wichtig ist und unser Unterricht funktioniert eigentlich nur noch so.
Ja, aber wenn du sagst jetzt 21 Erstklässler, das ist ja schon echt eine große Zahl für eure Schule, oder?
Es ist für uns Wahnsinn. Wir wissen auch nicht, was vor 6 Jahren los war. Der nächste Jahrgang ist wieder normal. Normalerweise kommen bei uns so zwischen 8 und 10. Und es gehen auch ungefähr so viele. Normalerweise geht es sich immer gut aus. Dieser Jahrgang wird uns noch ein bisschen begleiten. Der Schulleiter muss auch tüfteln, wie wir das irgendwie gut hinbekommen. Aber wir werden auf jeden Fall keine dritte Klasse eröffnen oder keine reine erste Klasse. Wir werden die integrieren. Es wird irgendwie funktionieren. Wir wachsen mit der Herausforderung.
Ja, du sagtest gerade, dass aufgrund des räumlichen, ländlichen Raums ihr doch auch eigentlich sinkende Schülerzahlen habt, bis auf jetzt den Ausreißer, der im Sommer kommt. Was ist denn eine kritische Größe oder müsst ihr um euren Bestand auch fürchten?
Jein. Also Ziel ist ja wirklich, die Kinder ortsnah zu beschulen. Und bisher hat es auch immer funktioniert, dass wir erhalten bleiben. Aber also ich wohne selber 2 Orte weiter in Bonndorf, städtisch in Anführungszeichen. Also meine Kinder sind auch hier zur Schule oder einer geht noch hier zur Grundschule. Ist ein großes Bildungszentrum, wirklich auch dreizügig. Und es ist immer wieder so die Gefahr, werden wir doch mal aufgelöst. Aber dadurch, dass wir so anders arbeiten und etwas speziell sind, hat es bisher immer funktioniert, dass wir auch so anders und speziell bleiben durften und es immer noch funktioniert hat. Ich klopfe mal auf Holz. Also wir haben auch jetzt zu Beginn dieses Schuljahres wurde auch die Schulleiterstelle neu besetzt. Ist ja auch ein Zeichen nach außen, dass die Schule Bestand haben soll und darf. Und auch der Bürgermeister ist uns wohl gesonnen, dass es so bleiben soll. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Kinder wirklich nicht so weite Wege schon in der Grundschule, in Anführungszeichen, im Bus, also weit im, in Anführungszeichen, ja, im Bus verbringen müssen. Wobei das bei uns auch so schon eigentlich normal ist. Die kommen auch aus 2 umliegenden Dörfern. Die fahren eigentlich auch teilweise schon mit dem Bus zum Kindergarten.
Ja, also das kenne ich von früher, wie ich aufgewachsen bin auch. Also ich wohnte außerhalb in so einer kleinen Siedlung vom Dorf und der Kindergarten. Bus fuhr halt bei uns auch immer lang. Das war so dieser erste richtige Ablöseschritt, alleine in diesen Bus einzusteigen und mich von wem Fremdes zum Kindergarten fahren zu lassen. Ja, also kenne ich selber eben auch noch. Was ich ja wirklich schön finde und auch wirklich gut ist, dass ihr einfach so überschaubare Klassengrößen dann habt in den Familienklassen, ne? Also wenn ich mal überlege, als mein Sohn und meine Tochter hier eingeschult worden sind auf die Grundschule, das war jeweils vierzügig und die Klassen waren voll in der ersten Klasse mit 25 bis 29 Kindern. Und also mitten in der Stadt und auch, ich sag mal, nah am Brennpunkt, schon auch mit sehr, sehr, sehr heterogenen Klassen und das mit der Klassenstärke und einer Lehrkraft drin. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das viele Kinder auch total überfordert. Also gerade die jungen Kinder, ne, die so 6 sind, 7 sind und gerade in die Schule kommen, sich sowieso umgewöhnen müssen und plötzlich sitzen die in so einem großen Haufen und es ist laut und wuselig und die Konzentration wird dadurch eben noch schwieriger, ne? Also ich stelle mir vor, dass es bei euch in der Schule dann irgendwie familiärer ist, weil die Klasse kleiner ist. Also dass es Kinder vielleicht gar nicht so schnell überfordert, oder? Wie nimmst du das wahr?
Nein, also ich es ist uns wirklich wichtig zu betonen, wir sind nicht deshalb gut, weil wir wenige Schüler haben. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, nach diesen vielen Jahren, die ich das jetzt mache und auch nach diesen vielen Jahren, in denen ich auch parallel zu meiner Lehrtätigkeit ja auch als Autorin tätig bin und auch so über diesen offenen Unterricht schreibe und viel recherchiere und nachdenke, ist mir wirklich wichtig zu sagen, dass ein Unterricht, wie wir ihn machen, so ein offen geführter Unterricht, der wirklich das Kind in den Mittelpunkt stellt und seine individuelle Förderung und das Lerntempo des Kindes, die Begabung des Kindes in den Mittelpunkt stellt und den Unterricht öffnet im Sinne von, ich bin so gut vorbereitet im Außen. Also wir haben unseren Unterricht einfach in ein Regalsystem gepackt. Wir arbeiten mit Checklisten. Also die Kinder sind ja nicht im luftleeren Raum unterwegs. Die haben eine Struktur. Das Außen ist so strukturiert, dass wir im Innen so offen sein können, dass es funktioniert. Und wenn zu uns Leute kommen und bei uns hospitieren, ist wirklich mit das Erste jedes Mal, dass die sagen, wow, ist es bei euch ruhig. Und das Zweite ist, wow, die Kinder arbeiten ja alle an etwas. Ja, unsere Kinder haben alle etwas zu tun. Und ich wage zu behaupten, es ist auch mit 26 möglich. Meine Tochter ist in einer ganz normalen ersten Klasse. Die Lehrerin arbeitet aber auch offen. Und da funktioniert es auch. Da musste ich mal die Trinkflasche, neulich hatte sie vergessen, war ich drin. Es war mucksmäuschenstill. Die Kinder haben alle gearbeitet. Also ich wage zu behaupten, wenn die Kinder wissen, was sie tun sollen, und wenn sie wissen, das, was ich tue, bringt mich weiter, dann sind die fokussiert auf ihre Arbeit und konzentrieren sich. Natürlich geht es nicht in den ersten 2 Schulwochen. Es braucht ein bisschen Vorlauf, es braucht auch eine Lehrkraft, die weiß, wie sie es macht. Aber ich wage zu behaupten, so ein Unterricht funktioniert auch mit 28 Kindern, wenn man weiß, wie er funktioniert. Natürlich muss man sagen, wir haben zum Beispiel auch eine FSJ-Kraft. Also ich bin mittlerweile nicht mehr die Junglehrerin, die denkt, sie muss alles selber machen und kann sowieso am besten und am möglichst die Tür noch zu. Inzwischen sage ich Tür auf, jeder Helfer von außen ist mir willkommen. Finde ich auch wichtig zu betonen. Schule muss nicht diese One-Woman-Show sein, die eine Lehrerin weiß alles, macht alles. Die FSJ hilft mir total, indem sie mir einfach dann mal ein Kind abnimmt, was vielleicht gerade ein Problem hat, weil es auf Toilette muss, weil der Klebstoff nicht funktioniert. Also so diese anderen Themen kann ich dann so abgeben und kann dann im Unterricht bleiben. Wie gesagt, und dann glaube ich, funktioniert ein Unterricht auch in anderen Schulen, in Brennpunktschulen oder wenn man sagt, mit vielen auffälligen Kindern. Ich glaube, die sind nicht unbedingt immer auffällig. Vielleicht sind sie einfach nur besonders und können in ihrer Besonderheit abgeholt werden, wenn man weiß, wie. Was nicht heißt, dass bei uns nicht mal laut ist oder dass die Frau Holl nicht mal genervt ist. Also möchte ich auch sagen, wir sind keine Idylle mit Sonnenschein von 8.30 Uhr bis 13 Uhr, aber es kann echt funktionieren. Traut euch, kann ich nur sagen.
Ja, genau, das hatte Tanja Köntop ja auch gesagt, ne? Also da funktioniert es ja eben auch.
Ja.
Was ich halt besonders spannend finde, ist, wie engmaschig ihr den Übergang zwischen Kita und Grundschule begleitet. Also wenn ich mal überlege, hier bei mir im Stadtteil, da gab es bestimmt oder gibt es 30 Kitas. Das ist natürlich utopisch, dann irgendwie zu erwarten, dass mit allen Kitas alle Kinder irgendwie, dass da der Übergang begleitet werden kann. Das kann ja keine Grundschule eigentlich leisten. Aber bei euch mit, ne, wie viele Kitas habt ihr da im Bereich?
Also ich habe Glück, ich habe wirklich einen Kindergarten. Und da ist es wirklich Idylle. Ich habe wirklich einen Kindergarten, den ich so ab den Herbstferien, also so November bis Juni ungefähr, kommen die wirklich jede Woche zu mir in die Schule. Davor bin ich zum Hospitieren im Kindergarten. Also wir haben Idylle. Das ist wirklich, ich habe nur den einen Kindergarten zu betreuen. In Baden-Württemberg grundsätzlich ist es so geregelt, dass eine Kooperationslehrkraft eigentlich an jeder Schule benannt wird. Und die betreut dann auch die umliegenden Kindergärten. Bei meinen Kindern selber war es so, also wir wohnen eben hier ein bisschen zwei Dörfer weiter, aber trotzdem, da sind es 6 Kindergärten. Da war die Kooperationslehrkraft eben alle 6, 7 Wochen mal da, aber sie war auch da. Also auch hier ist mir wichtig zu sagen, klar, ich habe die Idylle, ich habe wirklich jede Woche die Kinder, kann ganz, ganz toll mit den Kindern den Übergang gestalten. Aber auch hier würde ich sagen, traut euch, beziehungsweise nehmt euch die Zeit, auch wenn ihr die Kinder nur alle 6 Wochen seht, trotzdem in der Stunde ihnen das Gefühl zu geben, ihr nehmt sie wahr. Also ich fand es ganz schlimm bei mir, auch bei meinen eigenen Kindern zu erleben, ach Mama, ja, ob die mich überhaupt kennt. Und auch ich als Mutter wurde da nicht mal irgendwie, da hieß es eben, es ist die Kooperation, aber wer die macht und was die macht, wusste ich auch nicht. Also ich finde, man kann auch so im Kleinen ja trotzdem ein kleines Hallo an die Eltern und ich finde es wichtig, weil gerade dieser Übergang ist so mega wichtig, dass der Übergang funktioniert von diesem Kindergarten in die Grundschule. Da wird meiner Meinung nach sehr noch viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt, was man da auch an Chancen hat, eigentlich im Vorfeld schon zu bemerken oder schon zu beheben, bevor die Kinder dann in die Schule kommen.
Und dafür, das höre ich bei dir raus, ist dir auch die Beziehungsarbeit ganz wichtig, ja? Also, ne, in Kontakt zu sein mit den Kindern, auch mit den Eltern, ne, dass die Kinder sich auch gesehen fühlen, Vertrauen aufbauen können, auch schon vielleicht erste Hemmschwellen abbauen, wie das so ist in der Schule. Wie genau gehst du da vor? Also, womit fängst du dann im Herbst an und was bildet sozusagen dann das Ende so im Juni?
Also, das Erste, was ich eigentlich mit den Kindern immer mache, wenn ich sie begrüßt habe, also ist, dass ich ihnen erstmal die Toiletten zeige. Denn es gibt nichts Wichtigeres als für Kinder, das mache ich auch mit Besucherkindern hier bei uns, erstmal die Toilette zeigen. Weil ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, wie wenn ich auf Toilette muss und ich traue mich nicht und ich weiß nicht was und ich muss die Lehrkraft als erstes fragen, wo ist die Toilette? Finde ich schrecklich. Also ich zeige Ihnen so die Toilette. Damit will ich einfach sagen, ich versuche Ihnen die Angst zu nehmen. Die Schule ist ein ganz normaler Ort mit einer Toilette, mit einer Garderobe. Also ich mache so eine kleine Führung erstmal. Was ist denn hier in dieser großen Schule überhaupt los? Und dann starte ich eigentlich immer so damit, Ihnen zu zeigen, ich nenne es immer so die Stunde wir sind schon ganz viel Könner, Könnerinnen. Ihnen zu zeigen, was Sie schon können. Ihr könnt schon allein auf Toilette gehen. Ihr könnt schon alleine mal ein Würfelspiel spielen. Wir machen mal eine Minute lang den Mund zu und merken, oh, wir können schon eine Minute lang da sitzen. Wir können auf einem Bein stehen. Also ich mache eigentlich so ganz einfache Dinge in Anführungszeichen, um Ihnen zu zeigen, naja, so kleine Kindergartenkinder sind wir gar nicht. Und ich habe dann immer nach dieser Stunde das Gefühl, die gehen schon ein bisschen größer und ein bisschen, also ich mache dann am Ende immer noch die Übung, jetzt stellen wir uns mal ein bisschen aufrecht. Sie gehen dann schon ein bisschen größer aus dieser Stunde irgendwie wieder in den Kindergarten zurück, kriegen natürlich auch hier eine Plakette oder eine Urkunde für die schon ganz viel Könnerin. Genau, und dann mache ich die klassischen Themen. Also dann geht es einfach so in diese, man nennt es Vorläuferfähigkeiten, so die das Lesen und Schreiben so ein bisschen anbahnen. Also wir beschäftigen uns mit Silben, mit Reimen, mit den Mengen, mit Anlauten. Ganz wichtig auch immer mit dem eigenen Namen. Wie viele Buchstaben hat denn mein Name? Mit was fängt der vorne an? Dann mache ich auch immer eine Bewegungsstunde. Also es gibt da eigentlich auch einen Kriterienkatalog. Den hat jetzt nicht die Frau Holl erfunden. Es gibt eigentlich auch in Baden-Württemberg eine Verwaltungsvorschrift. Ich glaube nur manchmal, die wird nicht gelesen. Also es gibt eigentlich auch so einen Rahmenkatalog an Themen, den man machen kann. Am Ende natürlich wird es dann auch immer mehr in Richtung Schule, was kommt in den Schulen, also dann kommen die klassischen Themen auch noch, was packe ich in den Schulranzen, was kommt in die Schultüte, so die Klassiker, die dann auch in der normalen Vorschule, wenn die Lehrkraft nur alle 6 Wochen kommt, ich finde, dieses Arbeitsblatt bringt jedes Kind mal mit nach Hause, was muss in die Schultasche, ich finde aber nicht, dass das das Wichtigste ist, aber natürlich mache ich das am Ende auch, weil das die Kinder einfach nochmal stolz macht, so im Sinne von, wow, ich komme jetzt in die Schule. Ja, ansonsten, ich meine, der Klassiker, den brauchen wir nicht so richtig, weil bei uns die Kindergartenkinder einfach schon davor regelmäßig wirklich in die Schule kommen können. Also bei uns sind die wirklich jetzt immer wieder schon da. Aber ansonsten ist natürlich der Klassiker am Ende noch so eine Schulhausrallye, wo man die Treppenstufen zählt, wo man zählt, wie viel Mäntel hängen an der Garderobe, wie heißen die Lehrer, wo ist das Lehrerzimmer. Fällt bei uns so ein bisschen weg, ist aber eigentlich auch so eine Highlightstunde, wo man dann auch die einfach die größeren Schulkinder mit einbauen kann. Also ich mache das jetzt in 2 Wochen auch, dann schnappe ich mir ein paar Dritt-Viertklässler, die dann die Kleinen einfach ein bisschen rumführen. Finde ich in einer Schule total wichtig, wo die Kinder da vielleicht nur mal zum Schnuppern da waren. Da finde ich das wichtig, dass man das mal macht.
Ja, jetzt hast du vorhin ja auch schon durchblicken lassen, du bist auch Autorin. Wie bist du denn dazu gekommen und über was schreibst du oder was teilst du von deinem Wissen?
Ich war im dritten Berufsjahr vielleicht, genau. Super engagiert, super motiviert. Mir hat das Lehrkraftsein von Anfang an immer mega viel Spaß gemacht und ich hatte immer total viel Freude. Damals, vor 20 Jahren, gab es ja noch nicht so viel Internet und Internetportale und man konnte sich tolle Materialien runterladen. Ich habe dann einfach selber für mich, wie ich fand, am Computer tolle Arbeitsblätter gestaltet und irgendwie hatte immer so, mir hat es damals immer irgendwann nicht mehr so gereicht, so diese gekauften Unterrichtsmaterialien, sondern ich habe immer schon irgendwie selber ein bisschen noch was irgendwie. Und eigentlich habe ich auch schon in der Schule immer gern geschrieben und seltsamerweise, im Nachhinein weiß ich es auch nicht mehr, es war auch so in so einem Lehrerforum, damals auch im Internet, keine Ahnung, gab es schon so ein Lehrerforum, da habe ich so mitgelesen und mitgeschrieben und da war mal so ein Aufruf, Grundschulzeitschrift, die hieß irgendwie, Elternzeitschrift, die hieß Lernen und Fördern mit Spaß, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Da stand, wir suchen eine Grundschullehrkraft, die irgendwie im Monat 2 Artikel schreibt für unsere Zeitschrift. Und ich kann nicht mehr sagen im Nachhinein, was mich geritten hat. Wahrscheinlich hat das Universum mir einen Wink geschickt, das wäre was für dich. Und ich habe da hingeschrieben, ja, ich hätte Lust. Und dann musste ich da irgendwie so einen Probeartikel zu einem Thema schreiben. Und dann habe ich da irgendwie in jedem eben immer monatlich 2 Artikel geschrieben. Das war so ein bisschen so die Rubrik, also das Heft war für Eltern und es hat von einer Redakteurin, mittlerweile guten Bekannten. Und ich habe so die Lehrersicht eben noch eingebracht. Also sie war so die Therapeutin oder Elternbegleiterin und ich habe dann so aus schulischer Sicht mein Wissen, Lehrkraft plaudert aus dem Nähkästchen, würde ich mal so drüber schreiben. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe gemerkt, ich schreibe gerne und dann bin ich dann beim Lernbiene Verlag irgendwie reingerutscht und habe da geschrieben und anscheinend war das nicht so richtig schlecht, sondern eher gut. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und ich hatte immer Lust zu schreiben und habe irgendwie eigentlich wie wahnsinnig dann irgendwie geschrieben und dann irgendwie kam der nächste Verlag. Irgendwie kam so eins zum anderen. Ich habe einfach total gerne immer geschrieben und es ist für mich so schön, dass ich bei diesem Schreiben, also ich schreibe für Lehrer, nicht wirklich Unterrichtsmaterial, sondern eher so, also die meisten meiner Bücher sind eher so Ratgeber über Unterrichtsmethoden, offener Unterricht, Wochenplanarbeit, aber auch so pädagogische Themen, Stille im Unterricht. Eigentlich so ein buntes Potpourri, also nicht wirklich so klassisch Unterrichtsmaterial im Sinne von, wie bringe ich den Kindern das Thema Europa nahe, sondern eher so die pädagogischen Themen drumherum. Genau, und inzwischen habe ich auch geschrieben dann schon zu besonderen Kindern, also wie kann ich Kinder mit Auffälligkeiten begleiten oder zum bewegten Unterricht. Also eigentlich, also ich habe über 20 Sachen geschrieben, einfach mal mich googeln. Ich habe echt, glaube ich, zu vielen, vielen Bereichen inzwischen was abgedeckt. Genau.
Wie findest du denn dann deine Themen oder finden die Themen dich oder kommt der Verlag auf dich zu und sagt, oh, dazu haben wir jetzt noch nichts und wäre das nicht was für dich? Also wie entsteht so ein Buchprojekt?
Also anfangs war es so, bei der Zeitschrift war es wirklich so, dass die Themen von der Redakteurin immer kamen. Und dann habe ich dazu geschrieben. Also anfangs war es wirklich, die Themen kamen zu mir. Und auch die ersten Bücher hieß es, schreiben Sie dazu. Und irgendwann bin ich auch so ein bisschen aufgewacht und habe kapiert, naja, wenn die was von mir wollen, kann ich ja vielleicht auch versuchen, selber was einzubringen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen freigeschwommen. Am Anfang hatte ich einfach nur total viel Freude daran, schreiben zu können und habe einfach gerne geschrieben über alles. Also es ist auch immer noch so, ich schreibe einfach total gerne. Gib mir ein Thema, ich schreibe. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass ich selber, dann habe ich selber einfach Themen eingebracht und wurde dann, es ist ja oft so, wenn du selber was einbringst, kommt es auch so wieder zurück, wurde dann auch viel mehr gefragt. Und natürlich, je mehr ich auch veröffentliche, also gerade beim Lernbinde Verlag, als ich dann 5, 6, 7 Bücher oder Ratgeber veröffentlicht habe, haben die auch gesagt, hätten sie noch eine Idee, welches Thema wichtig sein könnte. Und natürlich sind ich sage immer, ich brauche den Unterricht, um Themen für meine Ratgeber zu kriegen. Und in den Ratgebern, die Ratgeber helfen mir dann wiederum, auch meinen Unterricht zu verbessern, weil ich dafür noch recherchiere, meine Augen wieder aufmache, neue Kolleginnen kennenlerne. Also mich finden Themen und es kommen aber auch konkret Themen auf mich zu. Also es ist auch so, dass ein Redakteur mich anschreibt und sagt, ich habe gelesen, Sie haben das und das veröffentlicht, ich habe die Idee, würden Sie nicht. Und ich habe lange immer nur Ja gesagt, inzwischen bin ich aber auch wählerischer geworden und sage dann auch mal Nein, weil ich auf manche Themen keine Lust mehr habe oder weil ich das Gefühl habe, ich bin dafür nicht der Experte. Also ich bin jetzt nicht so der Mathe-Profi zum Beispiel und ich würde jetzt nicht gerne zum Beispiel einen reinen Ratgeber zum Thema Dyskalkulie, da finde ich, gibt's andere Profis und ich finde, das muss man auch sagen, nee, dann lieber nicht. Ja, so kommen irgendwie, die Themen kommen zu mir und ich suche mir sie selbst und ja.
Was sind denn so die aktuellen Themen, die dich umtreiben? Also jetzt neulich ist doch ein Buch frisch rausgekommen, oder?
Also jetzt letzte Woche als E-Book und jetzt morgen im Print kommt was, mein Survival-Paket passt eigentlich genau hier zum Schulanfang. Also ich habe ein Lernbiene-Bestseller ist irgendwie mein Ratgeber zur ersten Klasse. Und wir haben jetzt noch so ein Survival-Paket entwickelt, praktisch wirklich so für die ersten Schulwochen. Also der Wilde Haufen Erstklässlerin sitzt vor der Lehrkraft, die wollen alle lesen, schreiben, rechnen lernen. Aber irgendwie fällt der Stift runter und der Unterricht ist blockiert. Und für solche Fälle soll so dieses Paket sein. Also die Lehrkraft so ein bisschen entstressen, um entspannt in Anführungszeichen durch diese ersten Wochen zu kommen. Also sowohl für alte Hasen, weil auch für alte Hasen ist eine erste Klasse irgendwie immer noch aufregend, als auch für Neueinsteiger. Also das ist so das was jetzt gerade rausgekommen ist. Ein weiteres ist gerade in den Druck gegangen. Eigentlich ein mega schönes Projekt. Da konnte ich zum einen verknüpfen, dass ich Lehrkraft bin, zum zweiten, dass ich Autorin bin und zum dritten, dass ich Krebspatientin gewesen bin. Ich klopfe hier mal noch auf Holz. Stand jetzt krebsfrei bin und ich konnte da meine 3 Ichs, sage ich mal, verknüpfen. Also es ist ein Workbook geworden für Ratgeber-Workbook für Lehrkräfte, egal ob Berufsanfänger, Fängerin, als auch schon lange im Job, so mit dem Oberbegriff, wie bleibe ich lebenslang zufrieden, wie bleibe ich lebenslang glücklich, wie bleibe ich lebenslang gesund in meinem Lehrerberuf. Das ging jetzt in den Druck und ich freue mich schon total, wenn es im Herbst rauskommt. Ich darf auch sagen, im Persen Verlag. Ja, also da hat die Redakteurin auch wirklich, sie hat mich begleitet in 2 Projekten, die auch so nach meiner Erkrankung da waren und irgendwie gemerkt, irgendwie das wäre was, wo ich so diese 3 Sachen verknüpfen kann. Das ist noch ein Projekt und ich bin gerade in der Beplanung auch wieder für ein Projekt. Da geht es auch wieder so um den Schulanfang. Da geht es auch so um die um die Vorschulgeschichte. Eben Lehrkräfte unterstützen, eine gute Kooperation zu machen, wenn sie vielleicht aber auch nur wenige Stunden haben. Also es soll sowas werden, so ein paar Highlight-Stunden, mit denen sie die Kinder kriegt, kennenlernt und vielleicht auch den Eltern so ein bisschen eine Rückmeldung geben kann, wo steht mein Kind so im Hinblick auf die Schule? Genau.
Ja,
ja genau.
Also es ist ja wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß, ne, der dich ja auch, also zum einen von den Schulthemen her, aber dich jetzt ja natürlich auch als ganze Person mit all deinen Lebenserfahrungen, sage ich mal, also Krebs ist ja auch einfach nochmal so ein richtiger Bruch und auch eine krasse Lebenserfahrung, dass da so mit reinspielt. Wahnsinn. Also, dass du da auch so ein Medium hast, wo du wirklich auch ja ganz viel ausprobieren kannst oder Themen einfach nochmal erschließen kannst. Und ich vermute auch mal, so Projekte auch als so Reflexionsräume auch nochmal nutzen kannst, oder?
Total. Also durch den Krebs wurde mir dieses Schreiben nochmal anders bewusst, dass es für mich, also ich mache es gern, ich bin da einfach intrinsisch motiviert, ich bin da im Flow, war ich schon davor, auch bei diesen Themen, die einfach reingekommen sind und ich habe geschrieben. Wie gesagt, schmeiß mir das Thema Zeit im Unterricht und ich habe geschrieben. Und beim Krebs, ich kam irgendwie dann über Umwege dazu, in der Chemotherapie war ich schlapp und müde und will und ich habe keine Lust mehr und alles ist blöd. Und dann sagte eine Wegbegleiterin, schreib doch darüber. Du schreibst doch so gern. Du kannst doch schreiben. Und ich habe gesagt, nee, ich schreibe nicht über Krebs. Da hatte ich eher so, nee, schreiben will ich nicht mehr. Und irgendwie kam ich dann aber doch zum Krebsblock. Und Schreiben war für mich Therapie, war für mich heilsam, hat mich begleitet. Und dann habe ich eben gemerkt, Schreiben ist ganz viel für mich und Schreiben ist, würde ich so sagen, so der Mittelpunkt und vom Schreiben geht jetzt für mich einfach ganz viel aus. Also es ist so, ich kann nicht ohne das eine. Ich brauche, wie gesagt, die Schule, um meine Ratgeber zu schreiben. Die Ratgeber tun mir gut, weil ich schreibe. Das Schreiben hilft mir, meine Erkrankung zu verarbeiten. Die Erkrankung irgendwie kommt ein Stück weit jetzt aber auch wieder. Also ich bin auch eben durch den Krebsblock auch inzwischen in der Selbsthilfe tätig. In der Selbsthilfe kommt natürlich wieder meine Lehrkraft mit rein, weil ich da natürlich, wenn ich in einer Gruppe leite, auch da wieder pädagogische, keine Ahnung, ich weiß einfach, wie man einen Stuhlkreis macht, ganz blöd. Ich weiß vielleicht auch, wie man ein Gespräch führt. Und das Krebsthema an sich kann ich jetzt eben wieder auch in meine Bücher reinbringen. Also ich merke auch, dass ich jetzt die Bücher ein Stück weit anders schreibe, dass ich auch keine Lehrkraft brauche, den Krebs. Aber ich weiß durch den Krebs ein bisschen, wie müde man sein kann. Und es sind manche Lehrkräfte auch so, weil sie ausgebrannt sind. Und ja, irgendwie so, das, vielleicht ist ein Stichwort ist wahrscheinlich einfach so dieses bei mir so Vernetzung. Also so wie ich mir eine Vernetzung im Sinne von Grundschule, Kindergarten wünsche oder eine Vernetzung Grundschule, weiterführende Schule, so vernetzen sich bei mir so meine Persönlichkeitsthemen. Und du sagst es schon richtig so, ich glaube, ich bin so ein Blumenstrauß, aber kein Rosenstrauß. Bei mir ist eine Margarite drin und eine Rose und eine Tulpe und noch ein verblühtes Efeu.
Ja, ich habe gerade so eine Wildblumenwiese, ja, vor Augen irgendwie, also auch mit Schwarzwald-Assoziation, weiß ich auch nicht, ja, wo ich denke, ja, ne, und dann gehst du da einmal rüber und dann hast du den ganzen Strauß, ja, ganz bunt mit kleinen und großen Blüten und so. Und ich meine, gerade das Thema Gesundheit, also ich sag mal, egal, ob es jetzt eine Krebserkrankung ist, ob es ein Burnout ist, ob es eine chronische Erkrankung ist, irgendwas, aber dieses Thema gesund bleiben im pädagogischen Bereich, wo ja einfach wirklich viele Menschen und viele Frauen arbeiten, die alles geben für ihre Zielgruppen, die oft ihre Grenzen gar nicht kennen und auch nicht formulieren. Also das erlebe ich auch ganz viel im Kita-Bereich beispielsweise. Also ich arbeite beratend viel mit Kita-Teams, ne? Dann steht alles über den eigenen Bedürfnissen. Dann sollen Kinder bedürfnisorientiert erzogen und begleitet werden, aber die trinken selber gar nicht genug.
Ja.
Beispielsweise, ja. Und ich frage mich dann, ja, wo ist denn euer Bedürfnis und warum steht das so weit unter dem Bedürfnis des Kindes? Ja. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Als Pädagoginnen, Pädagogen seid ihr Vorbilder. Ja, und wenn ihr keine Grenzen habt, dann ist es irgendwie schwierig so, ne? Also ich finde, das ist ein total wichtiges Thema. Und gerade, ne, weil einfach auch die Burnout-Quoten oder die Quoten der längerfristigen Erkrankung im pädagogischen Bereich einfach so irre, irre hoch sind.
Also ja. Also es ist auch wirklich, ich habe in dem Ratgeber auch wirklich Sachen drin, wie die Pause ist auch für die Lehrer eine Pause. Da darf die Lehrkraft sitzen. Da darf die Lehrkraft in ihr Brot beißen. Da darf die Lehrkraft auch auf Toilette gehen. Also jede Lehrkraft, die zuhört, kennt es wahrscheinlich. Ich kenne es auch von mir. Man geht den kompletten Schulvormittag nicht auf Toilette. Man muss zwar, aber es ist immer irgendwas. Man hat den Unterricht, dann ist nach dem Unterricht ein Kind da, dann ruft noch, steht da noch kurz eine Mutter. Man macht immer noch schnell, noch kurz. Und am Ende des Tages ist man nicht einmal auf Toilette gewesen oder hat, wie du sagst, nicht getrunken. Dieses Thema Gesundheit ist wirklich, genau, also mega wichtig und hat nichts mit einer großen Diagnose zu tun. Also gesund heißt auch einfach trinken, essen, eine Pause machen und sich das auch erlauben. Und so wie wir es auch von den Kindern uns ja wünschen. Also das gesunde Pausenbrot ist nicht nur für die Kinder und die Lehrer haben dann die Kekse im Lehrerzimmer, sondern eigentlich auch für uns.
Ja, und bei dem ganzen Blumenstrauß an Themen und auch an Projekten, die du machst, achtest du für dich da jetzt auch mehr drauf?
Ja, seit meiner Krebserkrankung achte ich da viel mehr drauf. Je weiter die auch weggeht und je mehr ich in diesen Selbsthilfe-Krebsblogger-Bereich auch reinkomme, immer mehr. Also mir wird auch immer mehr bewusst, wie viel ich davor auch einfach missachtet habe, wie ich genauso in diesem Hamsterrad drin war und immer mehr reingekommen wäre, das immer mehr. Und ich meine, man hört es wahrscheinlich, ich mache sehr gerne sehr viel, sehr Unterschiedliches und ich mache das auch echt mit Herzblut. Mein Problem ist oft, ich habe zu viel und ich sage dann einfach ja. Und inzwischen gibt's bei mir auch einfach das Wort Nein oder es gibt auch das Wort Stopp. Und ja, ich versuche für mich mehr Langsamkeit auch reinzubringen. Also jeder hat seine eigene Schnelligkeit. Ich bin wahrscheinlich immer noch schneller unterwegs als andere, kann sein, aber ich für mich bin langsamer oder ich für mich sage auch mal schneller Stopp und mach Pause und bin auch im Unterricht mit mir gnädiger, sage ich mal. Ich finde, wenn ein Arbeitsplatz zweimal funktioniert hat, darf es auch ein drittes Mal funktionieren. Und ich muss nicht wie früher denken, oh, jetzt machst du ein neues, weil das hattest du schon zweimal.
Ja, also ich, ne, kann da total anschließen. Ich hatte mal in der Corona-Zeit so eine Erschöpfungsphase, nahe am Burnout. Ich glaube, so ganz over the top war ich noch nicht, aber es war schon auch nicht schön. Also ich hatte auch den Eindruck, mein Gehirn arbeitet einfach nicht mehr so, wie ich dachte, dass es eigentlich soll. Also ich war wirklich, das Gehirn war wie ausgeschaltet. Alles an Kreativität, was ich sonst hatte. Und ich bin auch jemand wie du, die gerne vielfältige Projekte macht, so, ne? Und auch gerne viele Sachen macht. Einfach, weil mich viele Sachen auch begeistern und interessieren und ich da auch einen Antrieb habe, ne? Und das war komplett weg für so ein paar Wochen, wo ich irgendwie dachte, Mist. Also das hat sich so blöd angefühlt, weil ich habe mich so fremd gefühlt in mir, weil ich dachte, das ist irgendwie, das bin nicht ich. Da ist so richtig was verloren gegangen. Und seitdem achte ich auch viel stärker auf mich, auf meine Grenzen und ich nehme die auch viel schneller wahr. Also ich sage auch viel schneller Stopp. Ich meine, ich bin jetzt selbstständig, ich plane auch tatsächlich mir keine so richtig dichten Auftragsblöcke. Also was du bei mir nie erleben wirst, ist, dass ich 5 ganze Tage irgendwie so Tagesworkshops mache oder so. Das werde ich nie machen, weil ich einfach weiß, wenn ich so 1 oder 2 Tage durch habe, dann brauche ich mindestens erstmal einen Tag Pause, weil das einfach für mich viel ist. So, und wenn ich das nicht mache, dann ne, hänge ich irgendwann so richtig durch. Und das habe ich tatsächlich auch auf die harte Tour lernen müssen. Und bin tatsächlich auch froh über diesen Warnschuss, ja, weil ich merke, dass mein Leben jetzt eine andere Qualität auch bekommt dadurch, weil ich eben auch manchmal wirklich bewusst Pausen mache und langsamer bin.
Ja, also so ist es bei mir auch. Wie gesagt, sage ich ja auch nochmal, ich hätte diesen Krebs nicht gebraucht und ich sage ihm auch keinesfalls Danke. Also nicht, dass das missverstanden wird, weil immer wieder wird es ja so verdreht. Nein, ich sage dem Krebs nicht Danke, aber die Erfahrung hat mich einiges gelehrt. Und ich bin immer noch auch oft unter Stress. Natürlich, das kennst du auch. Es ist nicht plötzlich der Stress weg. Ich habe noch 3 Kinder, ich habe ein Haus, ich habe genug zu tun. Ich kann auch nicht einfach immer nur Stopp sagen. Manche Termine muss man einfach wahrnehmen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn von außen kommt, sei achtsam, sei demütig, mach langsam. Bei 3 Kindern habe ich einige Termine, die muss ich wahrnehmen. Sei es der Kieferorthopädentermin, die Trompetenstunde, der Flötenauftritt, da muss ich hin, da kann ich nicht Stopp sagen. Aber ich habe für mich kapiert, dass auch ein Stoppsagen im Kopf funktioniert. Dass ich für mich dann einfach sagen kann, die mache ich jetzt, aber danach ist fertig. Oder dass ich mich dann abends ausklinke und sage, ich muss dann jetzt nicht noch vorm Fernseher mit dem Mann sitzen, sondern dass ich mich da dann ausklinke. Also ich habe so das Gefühl, dass ich vom Mindset her achtsamer bin. Nicht immer im Tun, aber im Kopf. Und es ist mir auch für Lehrkräfte so, irgendwie war mir auch im Ratgeber für die Lehrkräfte wichtig. Das muss nicht dieses große Stopp nach außen sein. Wir müssen jetzt nicht alle Yoga machen und irgendwie 2 Stunden am Tag meditieren. Ist utopisch. Aber wenn man im Kopf schon ein anderes Herangehen hat, wenn man sich vornimmt, einmal am Tag trinke ich bewusst in der Schule, dann sind es morgen vielleicht schon 2-mal und übermorgen habe ich die Literflasche dabei und sie wird getrunken. Also ich glaube, man kann das auch so ein bisschen so für sich auch und es dann wertschätzen. Also das habe ich gelernt, dass ich mich dann lobe und sage, wow, du hast jetzt diesen Liter getrunken, ist ja auch was. Also ich finde so Achtsamkeit im Kleinen funktioniert auch schon.
Ja, funktioniert total gut. Und ich finde, man muss auch wirklich seinen Weg finden, was einem gut tut. Ne? Also ich schreibe ja gerade noch an meiner Masterarbeit. Ich hatte mich ganz euphorisch im Fitnessstudio angemeldet Anfang des Jahres, weil ich dachte, so als Ausgleich. Und in den letzten Wochen zum Beispiel habe ich gemerkt, ich kann gerade gar nicht so richtig Leute um mich haben, sondern stattdessen fahre ich dann Rad, um einfach ja die Gedanken, also um mich zu bewegen, aber um eben Raum zu haben für die ganzen Gedanken für die Masterarbeit, weil Fitnessstudio mit den ganzen Leuten und der Musik und dann noch dieses Konzentrieren, die Übung richtig zu machen, das kann ich gerade nicht. Ja, und da auch gnädig mit mir zu sein und zu sagen, nee, es ist zwar schade, aber jetzt ist es halt so und ich mache das, was ich jetzt gerade brauche. Und das wird dann in 3 Wochen, wenn sie abgegeben ist, auch wieder anders sein.
Ja.
Was würdest du denn jungen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern empfehlen? Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben, in puncto Gesundheit, aber auch in puncto, wie sie sozusagen in ihre Rolle als Lehrkraft reinwachsen können?
Im Prinzip mit Freude in den Unterricht reingehen. Eigentlich ist mir am wichtigsten, dass eine Lehrkraft jeden Tag mit ihren Kindern, mit ihrer Klasse mindestens einmal gelacht hat. Dass die Lehrkraft mit ihrer Klasse mindestens einmal am Tag gemeinsam ein Aha-Erlebnis hatte, ob das in Bezug auf den Unterricht war, dass ein Kind, wow, heute was kapiert hat oder dass das Kind zum ersten Mal sich getraut hat, vor der Klasse zu sprechen. Oder auch vielleicht, dass die Lehrkraft gemerkt hat, dass sie zum ersten Mal nicht auf ihren Verlaufsplan geschaut hat, sondern einfach irgendwie im Kontakt mit den Kindern war. Also ich glaube, das wäre so mein Wunsch, dass die Berufsanfänger recht schnell ihre Scheu verlieren, die Lehrkraftrolle spielen zu müssen, sondern dass ganz viel Authentizität reinkommt. Also, dass sie sich trauen, relativ schnell ihre Persönlichkeit auch offen zu legen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich war auch Berufsanfänger und hatte das Gefühl, mit einer Bluse bin ich sicherer. Inzwischen weiß ich, dass ich mit Sneakers und T-Shirt wahrscheinlich ein Kind strenger anblicken kann als früher mit Bluse, weil ich vielleicht selber für mich weiß, wo ich stehe. Das ist schwierig, das kann man als Berufsanfänger nicht haben. Aber ich glaube, wenn man weiß, für was man brennt oder was man den Kindern gerne mitgeben möchte, also wenn man irgendwie schafft, es anzudocken dann beim Kind, ich glaube, dann ist schon ganz viel gewonnen. Also du hattest eingangs gesagt, Beziehungsarbeit. Also ich würde inzwischen die Beziehung über den Unterricht stellen. Vielleicht ist das mein Wunsch, dass die Lehrkraft ihre Motivation für die Sache so ans Kind ranbringt, dass das Kind andockt in irgendeiner Beziehungsform. Und ich glaube, dann flutscht auch der Unterricht. Und dann ist natürlich das Arbeitsblatt wichtig. Und dann ist auch die Unterrichtsform wichtig. Aber ich glaube, die Beziehung oben drüber ist das Wichtigste. Und natürlich in dieser Beziehungsarbeit eben sich selbst nicht vergessen, also sich nicht aufgeben, nur damit die Beziehung funktioniert, also auch wirklich alles für das Kind zu geben, aber auch anzuerkennen, wenn das Kind nicht mehr kann, ist Stopp. Oder wenn die Eltern auch einen, wenn man Eltern Tipps mitgibt, was sie zu Hause machen können, und man merkt, die Eltern machen es nicht, dann auch zu akzeptieren, dann ist es so. Dann kann ich als Lehrkraft bis 3:30 mit dem Kind arbeiten und dann ist einfach fertig. Und früher habe ich auch versucht, dann nochmal und nochmal und die Eltern nochmal zum Gespräch zu bitten. Aber einfach auch zu akzeptieren, irgendwo ist auch die Grenze, dann ist es auch so. Dann habe ich aber trotzdem das Bestmögliche getan. Also sich selber auch nicht vergessen in diesem ganzen Trubel.
Ja, hier kommt gerade ein riesiger Gewitterschauer runter. Ich hoffe, man hört das gar nicht so im Mikro, weil ich hier ein Dachfenster habe und es prasselt und prasselt.
Nein, aber es ist doch dunkel, also könnte aber auch kommen.
Ja, nein, aber das, glaube ich, sind nochmal wirklich gute Hinweise, da auch einfach mutig und beherzt zu sein und sich auch ein bisschen auf die Beziehung und Beziehungsprozesse einzulassen und nicht nur an den Inhalten zu kleben. Also ich glaube, das sind gute Hinweise, gerade wenn man am Anfang steht. Zum Ende noch meine klassische Abschlussfrage. Würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden?
Ja, auf jeden Fall, weil sich's lohnt, weil irgendwie kein Tag in den letzten 20 Jahren, egal ob in der Schule oder am Schreibtisch oder wo auch immer ich irgendwie mit kleinen, großen, mittleren Menschen zu tun hatte, gleich war. Weil ich irgendwie an jedem Tag was Neues entdeckt habe, auch wenn ich gedacht habe, heute ist mein Tag von vorne bis hinten durchgeplant. Der Bildungsbereich ist so bunt, sowohl im kleinen schulischen als auch im großen politischen, dass ich da auf jeden Fall gut aufgehoben bin, weil ich glaube, man konnte raushören, dass ich, wie du auch, nicht nur ein Projekt habe, sondern eher 4, 5 und im Kopf habe ich noch 3 neue. Und ich glaube, deshalb passe ich in den Bildungsbereich, weil jedes Kind anders ist und jede Lehrkraft. Und genau da muss ich rein, sonst wäre es mir, glaube ich, langweilig.
Ja, vielen Dank, liebe Annette, für deine Zeit und für unser Gespräch. Schön, dass du zu Gast warst in meinem Podcast.
Ja, ich danke dir auch für dieses mega schöne Gespräch, was mir gar nicht vorkam wie ein Podcast, sondern eigentlich so wie so ein Kaffeeklatsch. Ich würde jetzt gerne den Computer zumachen und dich hier zu mir in die Küche setzen und dann könnten wir weiter Kaffee trinken.
Ja, mal gucken, vielleicht komme ich demnächst mal in den Schwarzwald. Wäre doch
okay,
auch was, oder?
Dann ist super. Tür ist offen.
Wow, was für eine inspirierende Bildungsfrau. So viele Projekte und Themen, so viel positive Energie, die ich auch digital gespürt habe. Besonders spannend fand ich ja den Einblick in ihre kleine Dorfgrundschule. Ein krasser Gegenentwurf zu dem Leben in der Großstadt, welches ich führe. Was hat dich besonders angesprochen? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.